baut sein Team. Gott baut sein Team, aber er tut es manchmal anders, als wir denken. Also ab Vers 36 bis 16 Vers 5. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas: Lasst uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter, und nachdem ihm die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Zilizien, und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonion nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden. Denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten, und forderten sie auf, diese Anordnungen zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Amen. Gott baut sein Team, aber anders als wir denken. Wir sind in einer Situation, wo man denkt, eigentlich war alles klar. Paulus hatte seine erste Missionsreise hinter sich gebracht und das erste Mal waren in großer Zahl Menschen, die nicht aus dem Judentum kamen, zum Glauben an Jesus gekommen. Und es waren eigenständige Gemeinden, heidenchristliche Gemeinden entstanden im Gebiet der heutigen südlichen Türkei. Und es kam dann zum Konflikt, weil dann Leute sagten, ja, die müssen aber doch jüdisch beschnitten werden, bevor die richtig Christen sein können, müssen sie erst richtige Juden sein. Und darüber hatte es dann dieses sogenannte Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 gegeben. Da hatten wir vor 4 Wochen schon mal drüber gesprochen. Und das Ding war Gott sei Dank befriedet worden. Sie hatten eine Lösung gefunden, sie hatten einen gewissen Kompromiss gefunden, wo alle mit leben konnten. Das heißt, die Einheit war wiederhergestellt und es war auch geklärt worden, die Beschneidung ist nicht notwendig. Ja, das war ja diese Forderung, die müssen alle erst beschnitten werden. Und gesagt, nee, ist nicht nötig. Soweit alles klar und dann ist doch nicht so richtig alles klar. Ich weiß nicht, ob du es hast. Wir hatten ein Bild, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Also du hast Pläne, das ist das obere Bild. Ja, oder du glaubst, dass Gott dir einen Plan gegeben hat für dein Leben. Das ist oben so, wie du es dir vorstellst. Untere Bild dann, wie das dann in der Realität aussieht, was Gottes Plan für dich tatsächlich ist. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem bekannt vorkommt und ob du gerade auf dem Gipfel bist oder da unter den Gewitterwolken im Tal. Aber ich glaube, so handelt Gott. Es geht trotzdem ans Ziel übrigens. Die Fahne ist da irgendwie nicht mehr auf dem Bild, die ist dann ein Stückchen noch den Berg hoch wahrscheinlich, außer Sichtweite, so ist es manchmal. Ja, wenn du Bergsteigen gehst, dann siehst du am Anfang den Gipfel schön vor dir und denkst, siehst gar nicht so weit aus. Irgendwann hängst du im Hang und du siehst nur noch Wolken über dir und denkst, wo ist denn der Gipfel jetzt hin verschwunden? Aber Gott kommt ans Ziel, das ist die gute Nachricht dabei. Ja? Ich will euch nicht Angst machen, wenn ihr da in diesem Stadium da oben seid, aber vielleicht euch vorbereiten. Es ist meistens ein bisschen länger und ein bisschen mehr Kurven drin, als man sich denkt. Und so ist das hier. Ja, versteht ihr, was ich meine? Einheit war geklärt, die Frage mit der Beschneidung war geklärt. Okay, wie geht's weiter? Jetzt geht's doch richtig nach vorne mit der Mission. Ja, geht's auch. Aber es geht damit erstmal nach vorne, dass erstmal das einzige Missionsteam, was es gab, sich spaltet und dass Paulus seinen zweiten Mitarbeiter beschneiden lässt. Und du denkst so, hä? Wie passt das jetzt zusammen? Irgendwie hatten wir das doch gerade beides geklärt. Also ein Kommentar schrieb von einer doppelten Ironie in dieser Geschichte, das fand ich ganz gut. Aber es ist wichtig, dass wir mit geistlichen Augen schauen, was passiert hier wirklich. Und ja, sicherlich treffen hier Persönlichkeiten aufeinander und so weiter. Aber dahinter steht, Gott baut sein Team. Und er baut das Team nicht nur mit Paulus übrigens. Das ist hier das Neue. Ja? Vorher war das die Paulus-Mission. Und jetzt merken wir, das geht schon mal in die Breite. Es geht in eine neue Phase. Da gibt es weitere Klärungen. Es ist nicht alles immer ganz glatt, aber es geht weiter. Und das will ich mit euch ein bisschen anschauen. Und dazu ein bisschen diesen Konflikt zwischen Paulus und Barnabas anschauen. Weil es gibt ja manche, ich habe das gelesen in einem Buch, dass es unter Christen manchmal Konflikte gibt. Manchmal sogar soll das in Gemeinden vorkommen. Und es ist gut, ja, Paulus, Barnabas sind jetzt wirklich hier coole Vorbilder. Was ist da los bei denen? Warum kriegen die das nicht auf die Reihe? Es geht ja um eine Frage, ja, soll man diesen Typen jetzt mitnehmen oder nicht? Also auch nochmal, wenn ihr die Geschichte nicht im Hinterkopf habt, erste Missionsreise, wieder ab Kapitel 13 hatte der Heilige Geist gesprochen, da bei den Ältesten in Antiochia. Und dann sind Paulus oder Barnabas und Paulus, wie es erstmal hieß, losgezogen und als Helfer, sozusagen als Teamassistenten oder so, schon ein bisschen in zweiter Reihe hatten sie den Johannes Markus dabei. Ein Cousin vom Paulus, von Barnabas übrigens, das erklärt vielleicht auch manches hier in der Dynamik. Und der reist mit ihnen durch Zypern, da erleben sie schon ein paar krasse Sachen mit Dämonen und Bekehrungen und so weiter. Und dann kommen sie eben aufs türkische Festland, haben ein riesiges Gebirge vor sich, wo es wohl Räuber und wilde Tiere gab. Und aus einem Grund, der dann nicht näher beschrieben wird, zieht Johannes Markus es vor, nicht weiter an dieser Reise teilzunehmen. Muss man ganz neutral zu formulieren. Es wird nicht erklärt, ob er krank war, ob er Angst hatte, ob er mit Paulus nicht klarkam oder irgendwie das Bügeleisen zu Hause angelassen hatte. Also auf jeden Fall war er weg. Ja, das war nicht so wie geplant. Und jetzt kommt Barnabas wieder mit dem Typ an und sagt, komm, den nehmen wir wieder mit. Vielleicht klappt es beim zweiten Mal. Und Paulus ist nicht so richtig dafür, um es höflich zu sagen. Bei Luther heißt es, es kam zu einem nicht geringen Streit unter ihnen oder so. Oder zu einer Erregung. Und sie teilen sich. Wer hat Recht in dem Ganzen? Paulus, Barnabas. Das sind zwei sehr unterschiedliche Typen, oder? Paulus, sehr zielstrebig, aufgabenorientiert. Er hat die Vision vor sich. Ja, er geht im Glauben Schritte, wo noch, ja, aufs Wasser sozusagen. Barnabas schaut sich die Situation an. Er ist stark menschenorientiert. Er ist jemand, der andere fördert. Er ist jemand, der ja, voller Hoffnung ist, dass Gott aus diesen Menschen was macht. Ich glaube, wir haben so eine Tendenz wahrscheinlich, jeder von uns, wir könnten jetzt eine kleine Umfrage mit einem Handzeichen, wer fühlt sich bei Paulus wohler und wer bei Barnabas, ist so ein bisschen Typsache, oder? Das ist ja klar, ist ja ganz nett, dann da auch Seelsorger und so, aber wir müssen doch hier, wir haben doch einen Job zu tun. Andere sagt, ja, aber wir müssen doch nach den Menschen schauen. Ich erlebe es manchmal unter Christen, Paulus wird schon bewundert. Ja, klar, großer Apostel, aber ob ich jetzt in seinem Team mitarbeiten will, weiß ich nicht so genau. Und Lukas löst das hier nicht auf. Da kommt nicht die Stimme vom Himmel, wo der Herr dann zu Paulus oder zu Barnabas spricht, sagt, jetzt reiß dich mal zusammen und hör auf den anderen. Und ich glaube tatsächlich, dass hier verschiedene Mentalitäten sind, die wir beide brauchen im Reich Gottes. Ja, es gibt so Pioniertypen, die was aufreißen. Also wenn du in christlichen Werken unterwegs bist, Missionswerke oder so, oft steht da so ein Gründertyp am Anfang. Und das sind oft jetzt nicht die seelsorgerlichsten, feingliedrigsten Typen, sage ich mal. Sondern eher so einer, der durch die Wand geht. Genau, genau so. Und will nicht sagen, über Leichen geht, aber eben ein Ziel vor Augen hat und dann nicht so viel rechts und links guckt. Und die brauchen wir, damit es vorangeht im Reich Gottes. Ja, so ein Paulus, der sich nicht so schnell hat erschrecken lassen, der wie viel Mal gesteinigt worden ist, Schiffbruch erlitten hat, wieder aufgestanden ist, weitergegangen ist. Und auf solchen Leuten ist Gemeinde Gottes auch aufgebaut. Und dann gibt es diese Förderer, wie den Barnabas. Barnabas, der Name, heißt Sohn des Trostes. Ja, das ist anscheinend so ein Spitzname, den er gekriegt hat, weil er diese Eigenschaft hatte, dass er Leute aufgebaut hat. Und übrigens, ein berühmter Menti vom Barnabas, den kennt ihr, den er aufgebaut und gefördert hat. Weiß jemand? Das ist Paulus selbst. Paulus selbst, als die Gemeinde in Antiochia von uns nicht bekannten Christen gegründet wird, kommt Barnabas von Jerusalem aus, um sich das Ganze da anzugucken und merkt dann, die brauchen hier einen starken Leiter oder vielleicht auch jemand, der sich im Alten Testament auskennt, geht nach Tarsus, findet den Saulus und bringt ihn in diese Gemeinde und baut ihn auf als Leiter in dieser Gemeinde. Ja, er war derjenige, der ihn gefördert hat und aufgebaut hat. Und übrigens, dann auch die erste Missionsreise noch, heißt es am Anfang, und Barnabas und Saulus zogen los. Und so Reihenfolge und wer zuerst genannt wird, ist in der Bibel immer sehr wichtig. Und irgendwann, ich glaube, auf Zypern dreht sich das, dann heißt es plötzlich, und Saulus, der auch Paulus heißt, und Barnabas gingen nach da und da. Also man merkt so, wie Barnabas in die zweite Reihe geht und Paulus da an Statur gewinnt. Und beide sind gebraucht, beide sind nötig im Reich Gottes. Das ist wichtig, auch derjenige, der jetzt nicht so meinem Typ entspricht, dass ich den wertschätze. Ich sage, hey, gut, dass es den gibt, gut, dass der diesen Dienst macht. Und es ist gut, dass er ausgeglichen wird von jemand anders im Team, idealerweise. Und übrigens, die beiden sind ja nicht exklusiv. Der eine ist nur menschenorientiert, der andere nur zielorientiert. Denn ein Barnabas, der nimmt sich dann den Johannes Markus und sagt, okay, wir wollten die Gemeinden stärken, jetzt gehen wir nach Zypern, wo wir Gemeinden gegründet haben. Ja, der nimmt ja Teil der Mission wahr und sagt nicht, nee, wir machen jetzt 20 Jahre hier trinken roten Tee und machen Kerze an und drehen uns im Kreis oder so, sondern der geht nach vorne. Und übrigens, Paulus, ja, ich glaube, Paulus hat ein bisschen zu Unrecht diesen Ruf, nur dieser kalte Stratege zu sein. Wenn du ihn dir mal genau anguckst, dann ist er ständig umgeben von Leuten, die er aufbaut. Da hat er den Silas dabei, dann nimmt er jetzt den Timotheus noch mit. Und insgesamt findest du ungefähr 40 Namen im Neuen Testament von Mitarbeitern, die Paulus irgendwann für eine kurze oder lange Zeit bei sich hatte und die er gefördert hat. Und ich will mit euch mal in den Römerbrief gehen, Römer 16. Also Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die er nicht kennt, wo er noch nie war, schreibt ihm große theologische Erkenntnisse in diesem ganzen Brief. Und dann kommt so das PS, was dann manche nicht mehr weiterlesen, weil da theologisch irgendwie nichts Interessantes mehr kommt. Aber für den Menschen Paulus wird es sehr spannend. Also eigentlich sollte man denken, der kennt hier ja keinen in Rom. Und dann schreibt er in Kapitel 16, nun noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht, denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Freund Epänetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nahmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampliatus, meinen lieben Freund, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus und meinen lieben Freund Staches. Und so geht es noch weiter. die liebe Persis wird hier auch gegrüßt und Rufus und Asynkritus und Phlegon und Hermes und wie sie alle heißen, in einer Gemeinde, die Paulus angeblich nicht kennt, ist er erstaunlich gut vernetzt. Nur sagen, ja, ich habe jetzt hier gesagt, was ich zu sagen habe, aber er baut Beziehungen, er baut Menschen auf. Und wie gesagt, ich glaube, wir brauchen das beides. Und es ist, glaube ich, gut, wenn wir das in der Gemeinde beides leben. Naja, was ist das Ziel, was Gott uns gibt? Wie gehen wir darauf zu? Und wie achten wir aufeinander? Wie bauen wir Leute auf? Okay, wir kriegen also keine Antwort auf die Frage, wer hat jetzt hier Recht in diesem Konflikt? Für Leute, die sehr sachorientiert sind, vielleicht dann anstrengend. Aber beide Seiten kriegen was. Die zielorientierten Leute, denen kann ich sagen, hier wird ein Team multipliziert. Vorher gab es ein Missionsteam, jetzt gibt es zwei. Okay, das war nicht ganz geplant irgendwie, aber Gott gebraucht es. Ja? Da werden neue Mitarbeiter freigesetzt. Das Ganze bleibt nicht Familienunternehmen von Paulus, sondern die Mission geht hier das erste Mal in die Breite. Wir haben das gesehen in Apostelgeschichte 8, Verfolgung nach dem Tod von Stephanus und die Christen werden vertrieben und fangen dann an, in Samaria das Evangelium zu verbreiten. Und Gott nutzt immer wieder solche Notsituationen erstmal, um sein Reich voranzubringen. Und für die eher personenorientierten kann man sehen, hier, der Paulus gibt Kontrolle ab. Gerade so ein sehr sachorientierter Typ, das ist nicht immer so leicht, ne? Ich sage, okay, Barnabas, du gehst da lang, so wie bei Abraham und Lot, du gehst da lang und du dienst im Herrn. Und später lesen wir im Neuen Testament, das ist vielleicht eine Ermutigung, wie die wieder zusammenfinden. Also es gibt ein Happy End in der Geschichte. Nicht jede Spannung löst sich, aber hier lesen wir dann zum Beispiel in Kolosser 4, Vers 10, schreibt Paulus, Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus, also das ist der hier, ne? Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Klingt jetzt nicht so, als wenn er von dem Jungen nichts hält, oder? Wenn er zu euch kommt, schreibt er extra nochmal in die Bibel rein, dann heißt ihn herzlich willkommen. Oder nochmal ganz am Ende, 2. Timotheusbrief, ist der letzte Brief, den wir von Paulus haben, im Gefängnis, möglicherweise kurz vor seinem Tod, schreibt er dem Timotheus, den wir hier gleich kennenlernen, also dass ihn fast alle verlassen haben, Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist, bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Ja? Bringen wir den Markus mit, er wäre mir für den Dienst nicht zu tun, eine große Hilfe. Eines der letzten Zeugnisse, was wir von Paulus haben, oder das letzte, was wir von ihm lesen. Der Markus ist ein super Typ, den will ich gerne bei mir haben. Also, ich finde das sehr ermutigend zu sehen. Da gibt es eine Trennung, aber die ist auch nicht endgültig. Und Gott geht weiter mit seinen Leuten. Also, nicht jede Spannung löst sich, habe ich gerade gesagt, aber manchmal setzt sie trotzdem Energie frei fürs Reich Gottes. Wichtig, dass es in Demut geschieht, dass da kein Kontrollgeist ist, dass da Freiheit ist. Und dann können die hier weitergehen. Sie hätten jetzt ja noch zwei Monate diskutieren können, Paulus und Barnabas. Und dann wäre gar nichts passiert. Und dann sagen sie, nee, wir gehen jetzt beide los. Beide mit Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten können. Also relativ pragmatisch. Und dann wächst das Team weiter. Das sehen wir dann am Anfang von Kapitel 16, dass der Paulus den Timotheus mit reinnimmt, der sich wahrscheinlich zu der zum Glauben gekommen war, wahrscheinlich auf der ersten Missionsreise, also da hatte Paulus mit Barnabas Gemeinden gegründet in diesen Städten und jetzt besucht er die wieder, um halt nach denen zu sehen, um die zu stärken. Und einer der Bekehrten von der ersten Runde, den sieht er da, das ist der Timotheus. Und wonach guckt Paulus, wenn er Mitarbeiter sucht? Das ist ja vielleicht auch interessant. Das heißt hier, also er war gläubig, ja, ein Jünger Jesu, das heißt jemand, der Jesus wirklich gefolgt ist. Er hatte einen guten Ruf, die anderen wussten nur Gutes über ihn zu berichten und er ist dann auch mitgegangen. Also er war bekehrt, er war bewährt und er war bereit, könnte man vielleicht mal zusammenfassen. Wenn dann so ein Paulus vorbeikommt, dass er eben nicht sagt, ja, nächstes Jahr hätte ich mal Zeit, sondern er bricht mit ihm auf. Er ist sogar bereit, sich beschneiden zu lassen für die Mission. Das ist ja schon dann ein gewisser Schritt. Es ist gut, wenn wir bereit sind für das Reich Gottes. Ja, ich wüsste gerne, was Gott mit mir vorhat. Ich wüsste gerne, wofür Gott mich gebrauchen will in dieser Welt. Ja, wenn er dich ruft, bist du denn dann bereit zu gehen? Ja, dann würde ich gerne erstmal wissen, wozu er mich dann ruft. Und dann gucke ich mir das an. Dann kann Gott nicht so gut arbeiten. Er sagt, er ist nicht einer von vielen Ratgebern, der sagt, ich hätte auch noch eine Idee, was du mit deinem Leben anfangen könntest. Vielleicht könntest du das auch in Betracht ziehen. Wenn alle anderen Optionen scheitern, dann könntest du ja nochmal... Nein, er ruft als unser Herr. Und das ist eine Entscheidung, die wir vorher treffen. Und wenn du gesagt hast, Jesus, dir gehört mein Leben, ist das, was wir Lebensübergabe nennen, dann haben wir eigentlich diese Entscheidung schon getroffen. Wenn du sagst, ich lasse mich taufen, das heißt, mein altes Leben ist gestorben und begraben und ich habe neues Jesusleben, dann ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Du sagst, Jesus, da, wo du mich hinrufst, da gehe ich hin. Egal wohin, egal was. Das ist eine Frage, wie sehr du ihm vertraust, ja, dass er was Gutes mit dir vorhat. Dass du nicht einfach aus Spaß den Löwen vorwirfst, sozusagen. Das ist die Einladung eigentlich. Und dann da, wo er jemanden findet, so wie Paulus hier den Timotheus findet. Timotheus war nicht der große Held. Ja, er muss dann später schreibt er ihm zwei Briefe, wo er ihm ständig schreibt, sei, hab keine Angst, lass dich nicht entmutigen und so weiter. Gott hat dir keinen Geist der Furcht gegeben. Warum schreibst du sowas jemandem? Das schreibst du ja nicht jemandem, der sowieso vor Kraft nicht laufen kann. Das heißt, er brauchte das, dass er auch immer wieder aufpäppelte. Aber er war bereit zu gehen. Und das sind Leute, mit denen Gott arbeiten kann. Ja, und dann, wie gesagt, diese Ironie auch, der wird hier beschnitten. Das ist jetzt, Paulus macht keine theologische Rolle rückwärts an der Stelle. Es geht hier nicht um eine Heilsfrage. Du bist ja noch gar kein richtiger Christ, ich muss dich noch beschneiden. Sondern das ist taktisch nicht clever. Die Leute wissen, du hast eine jüdische Mutter, das heißt, mit einer jüdischen Mutter bist du Jude, aber bist nicht beschnitten, wahrscheinlich, weil der Vater dagegen war. Und das ist jetzt, dann bist du irgendwie so total zwischen den Stühlen. Und mit einer Beschneidung hast du eine klare jüdische Identität und kannst da in der Mission mehr bewirken an der Stelle. Das ist einfach taktisch, strategisch überlegt. Und Timotheus ist dazu bereit und geht mit Paulus mit. Okay, was machen wir denn damit? Das ist jetzt ja alles ganz interessant, denkst du vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Ich habe gesagt, Gott baut sein Team. Und ich glaube, das macht er heute genauso. Manchmal über Umwege und durch Täler und Berge stellt er sein Team zusammen. Wir haben hier 11 Verse. Eigentlich ist das so eine Dazwischengeschichte, dieser Text. Ja, da ist das große Apostelkonzil. Apostelgeschichte 16 werden wir sehen, passieren tolle Sachen in Philippi. Mit der Lydia und mit dem Gefängniswärter und so weiter. Lobpreis im Knast hatten wir gerade letzte Woche. Dazwischen diese Story hier. Wir haben 11 Verse mit 5 Mitarbeitern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und mich ermutigt das total. Also da ist ein Paulus, da ist ein Barnabas, da ist ein Johannes Markus, da ist ein Silas, da ist ein Timotheus. Und sie sind unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit, sind unterschiedlich in ihrer Reife, in ihrem Entwicklungsstand. Paulus schon echt so ein gestandener Typ, Timotheus ganz am Anfang. Sie sind unterschiedlich stabil, unterschiedliche Dinge, die ihnen wichtig sind. Und also Timotheus, habe ich schon gesagt, braucht viel Ermutigung. Silas ist ein Prophet, der hier mit in die Mission geht. Johannes Markus haben wir uns angeguckt, Paulus und Barnabas. Und all die finden ihren Platz in Gottes Team. All die finden ihren Platz in Gottes Team. Das heißt, du hast einen Platz in Gottes Team. Du musst nicht so werden wie jemand anders. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal im Hauskreis eine Co-Leiterin berufen habe, sagt sie, ja, aber ich kann das aber nicht so wie du. Ich sage, ja, du sollst das ja auch nicht so machen wie ich. Das mache ich ja schon so, das reicht ja. Sondern du sollst das so machen mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Erinnert ihr euch, als David da gegen den Goliath losziehen will? Erstmal kriegt er viel Hohn und Spott und dann kriegt er was? Die Rüstung vom Saul. Erinnert ihr euch? Und der zieht die an und kann nicht mehr laufen. Also ich stelle mir so einen kleinen Hänfling in so einer Ritterrüstung vor, wie im Cartoon, obwohl er gar nicht so ein Hänfling war. Und dann merkt er, nee, das Zeug brauche ich nicht, damit kann ich nicht arbeiten, und geht mit seiner Steinschleuder los. Und hat durchschlagenden Erfolg, wie ihr wisst. Ich weiß gar nicht, warum wir die Geschichte im Kindergottesdienst erzählen, aber Gott will dich gebrauchen, so wie er dich geschaffen hat. Er hat sich ja was bei gedacht, dass du so bist. Dass du besonders sensibel bist oder vielleicht eher ein bisschen gröber, aber dafür belastbar oder so. Oder eher ein bisschen extrovertiert oder eher jemand, der am liebsten am Schreibtisch die Sachen regelt. Da musst du jetzt nicht unbedingt das Gegenteil davon machen. Vielleicht erweitert Gott da dein Gebiet und zeigt dir was Neues. Aber mit dem, was er dir gegeben hat, will er dich gebrauchen. Silvanus oder Silas ist wahrscheinlich das Gleiche. Den erleben wir später mit Timotheus zusammen als Mitautor von den beiden Thessalonicher Briefen, zusammen mit Paulus. Der kommt hier eigentlich so als Zweitbesetzung mit ins Team, endet als einer der Autoren der Bibel. Sein Name steht so ein bisschen kleiner auf dem Cover als der von Paulus, aber ist okay. Markus, erfahren wir später, sagt Paulus, den kann ich gut gebrauchen, und Gott konnte ihn auch gebrauchen, weil der sogar eins der vier Evangelien geschrieben hat. Das ist ja genau der. Und Barnabas ist der selber nie ein Buch geschrieben hat, zumindest keins, was in der Bibel ist. Es gibt die Theorie, dass er einen Hebräerbrief geschrieben hat, aber das ist auch einfach nur gut geraten, glaube ich. Aber ohne ihn wären viele dieser biblischen Autoren nie an ihren Platz gekommen. Paulus, Timotheus, Silvanus. Ja, wer weiß, wen der noch alles aufgebaut hat. Ich war auf einer Konferenz gerade in Willingen, da war Dave Ferguson aus Chicago, der sagte, unser Ziel ist eigentlich nicht, dass wir wollen immer selber der Held sein, über der die tollen Zeugnisse erzählen kann. Aber wie wäre es, wenn dein Ziel ist, nicht der Hero zu sein, sondern der Hero-Maker zu sein? Der andere zu Helden macht, der andere freisetzt. So wie Barnabas, das ist so ein Hero-Maker. Ja? Und ist dadurch der Held, sagte der Pastor Dave. Meine Früchte wachsen auf den Bäumen von anderen Leuten, weil ich sie aufgebaut habe, weil ich sie freigesetzt habe. Aber die alle finden ihren Platz in Gottes Mission und du auch. Und das ist meine Frage an dich und damit will ich schließen. Ja, Gott baut sein Team, Gott bringt seine Mission vorbei, er sammelt sich ein Volk aus allen Völkern, hier bei uns und überall auf der Welt, und er will uns alle dabei haben. Er will uns alle in diesem Volk dabei haben. Ja, wenn du noch nicht sicher bist, ob du zu Jesus gehörst, ob du überhaupt zu seiner Familie gehörst, dann lädt er dich ein, ja, einzusteigen, ja zu sagen, Teil der Familie zu werden. Aber dann will er dich auch gebrauchen, andere zu sammeln. Und meine Frage ist, weißt du, an welchen Platz er dich gestellt hat? Das kann eine Lebensberufung sein, das kann aber auch einfach jetzt nur sein, ich weiß es für die nächsten 4 Wochen schon mal. Das ist auch cool. Weil du musst jetzt nicht die Schritte von in 10 Jahren gehen, sondern die Schritte, die jetzt dran sind. Weißt du, wozu er dich ruft? Weißt du, was der nächste Schritt für dich ist? Das kann sein, dass du erstmal anfängst, Jesus zu vertrauen, überhaupt ihm dein Leben zu geben, aber dann auch, ja, was ich vorhin angedeutet habe, diesen Blankoscheck. Dass ich sage, Jesus, mein Leben gehört wirklich dir. Ich habe das so gesagt, damit ich in den Himmel komme. Nein, ich gebe dir wirklich mein Leben. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst mich hinschicken, wo du mich hinschicken willst. Du kannst mir den Dienst geben, den du mir geben willst. Und ich will nicht dein Berater sein, sondern ich will dein Nachfolger sein. Versteht ihr, dass das ein Unterschied ist? Hast du ihm das mal so gesagt? Das heißt, hier ist das Blatt Papier, ich unterschreibe unten und du kannst dann oben irgendwas reinschreiben. Das machst du ja nicht mit jedem, aber ich glaube, mit Jesus sind wir auf der sicheren Seite. Was ist? Ja, vielleicht merkst du, okay, ja, ich will Schritte gehen mit Jesus, ich will ihm dienen, aber erstmal muss ich mein eigenes Leben in Ordnung bringen. Dann gibt es da vielleicht klare Schritte, die du gehen musst. Eine Beziehung, die du klären musst. Oder was es ist. Vielleicht ist es der Schritt, wie wir es heute schon mitgefeiert haben, in die Gemeinde hinein. Sagen, ja, ich will verbindlich dazugehören. Ich gehe den Schritt in 2 Wochen in die Taufe. 3 Wochen. Ich schließe mich einer Kleingruppe an. Ich mache mich da verbindlich, ich arbeite mit. Das kann so ein Schritt sein. Oder auch, ich gehe weiter, erzähle anderen von Jesus. Wir haben hier diese Zeugnisse im Gottesdienst und ich sage es gerne immer wieder, das ist das Trainingsfeld hier. Das ist hier leicht. Also für manche ist das, kostet das schon Überwindung, sich hier vorne hinzustellen. Aber das sind eigentlich alles nette Menschen meistens hier. So, das kostet nicht so viel. Und dann ist der nächste Schritt, okay, ich erzähle Leuten, die gar nicht an Jesus glauben, was Jesus in meinem Leben getan hat. Da riskiere ich ein bisschen mehr. Vielleicht belächeln die mich, vielleicht lachen die mich direkt aus, erzählen Quatsch, das war Zufall. Da hat jemand gesagt, seit ich angefangen habe zu beten, ist die Zahl der Zufälle in meinem Leben stark gewachsen. Okay, aber dass du jemandem weitererzählst von Jesus. Oder vielleicht sind es konkrete Schritte in den Dienst für Jesus, in der Vorbereitung auch für das, was er in Zukunft mit dir tun will. Das wird ein längerer Weg. Wir können das Bild nochmal sehen von eben. Ja, wie gesagt, nur nicht, dass ihr sagt, ich hätte euch nicht gewarnt. Komm zu Jesus und du hast keine Probleme mehr. Nein, komm zu Jesus und du hast Probleme und wusstest du gar nicht, dass die gibt. Aber es ist ein guter Weg, weil er dabei ist auf jedem Schritt. Weil er dich an der Hand nimmt. Er sagt, komm mit mir. Das ist eigentlich Christsein. Komm mit mir, folge mir. Und vertraue dich ihm an. Werde Teil von seinem Team und geh den nächsten Schritt und dann den nächsten und dann den nächsten. Ich glaube, das ist der beste Weg, wo immer der dich hinführen wird. Das ist der beste Weg, den du gehen kannst. Amen.